Ja, lieber Herr Sommer, ganz herzlichen Dank für die freundlichen Worte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass ich in Osnabrück bin. Ich bin gebürtiger Westfale, nein, eigentlich bin ich immer noch Westfale, auch wenn ich jetzt schon 10 Jahre in Kiel wohne. Und ich freue mich immer, wenn ich Westfalen näher komme. Und in Osnabrück ist man ja zumindest schon im Umfeld des Westfälischen Friedens, der vielleicht ein bisschen ungeschickt für die Osnabrücker so benannt ist. Aber ich habe mich sehr über die Einladung gefreut und freue mich auch, dass ich heute mit Ihnen über ein Thema sprechen kann, das ein Thema ist, das nur allzu oft aus dem Blick gerät. Wenn wir heute über die Situation im Nahen Osten diskutieren, dann diskutieren wir über vieles, über islamischen Fundamentalismus, über wirtschaftliche Entwicklung, über Öl und vielleicht manchmal auch über Religion, aber die orientalischen Christen fallen in der Regel irgendwie aus unserem Frageraster hinaus. Das ist sehr schade. Und von daher finde ich es gut, dass wir heute den Abend haben, an dem wir uns mit Ihnen mal etwas näher beschäftigen können. Inzwischen haben in einigen Ländern über 90% der Christen das Land verlassen. So sieht es zum Beispiel im Irak aus. Und man vermutet, dass es im Jahr 2020 schon gar keine Christen mehr im Irak geben wird. Viele haben sich geflüchtet in die kurdischen Gebiete, auch in Syrien. Im Libanon kann man eine ganz starke Dechristianisierung wahrnehmen. Ein Land, das mal mehrheitlich christlich regiert worden ist und auch besiedelt worden ist, hat jetzt noch etwa eine Bevölkerung von 30% Christen. Und in Ägypten, wo aktuell die größte christliche Gruppierung überhaupt lebt, mit etwa 10 Millionen Christen, das ist auch schon fast der größte Teil der arabisch sprechenden Christenheit überhaupt. Auch in Ägypten kann man in den letzten Jahren ganz starke Migrationsbewegungen wahrnehmen. Migration, die zum Teil auch in Deutschland enden, wenn sie hier auch nicht so stark wahrgenommen werden, wie Migration anderer Migranten aus Syrien, aus Eritrea oder aus anderen Ländern der Region. Ich habe mir heute Abend vorgenommen, mit Ihnen nicht, auch wenn Herr Sommer das jetzt so angekündigt hat, mit Ihnen nicht über alle Länder des Nahen Ostens zu sprechen. Wir können da gerne nachher in der Diskussion noch etwas genauer drauf eingehen, wie es in den meisten der Länder aussieht. Schon in der Türkei gibt es Probleme und im Iran sicher auch und in Jordanien noch am wenigsten. Darüber können wir gerne nachher diskutieren. Ich habe mir heute Abend vorgenommen, mit Ihnen ein Land zu fokussieren, wo man vielleicht gar nicht so stark die Probleme wahrnehmen würde, weil das kein mehrheitlich islamisch regiertes Land ist, das heilige Land. Also Israel, Palästina natürlich mehrheitlich islamisch geprägt, aber Israel nicht. Ich möchte Ihnen mal an dieser Region deutlich machen, was sich eigentlich im Nahen Osten aktuell tut. Ich möchte das aber nicht machen, indem ich nicht erst einmal mich mit Ihnen historisch dem Christen vor Ort annäher und Ihnen deutlich mache, ich hoffe, es wird nicht zu deutlich, also wird nicht zu verwirrend, welche Vielfalt von Christen es eigentlich im Heiligen Land gibt, im Nahen Osten überhaupt. Ich möchte Ihnen dann etwas vorstellen über die Geschichte des Christentums, auch in Palästina mit dem Islam, also seit dem 7. Jahrhundert. Und wir werden uns zum Schluss des Vortrags sehr stark der Frage nähern, wie sieht eigentlich aktuell die Situation von Christen in Israel und in Palästina konkret aus? Welche Probleme gibt es da? Und welche Probleme lassen sich vielleicht auch auf die Umwelt, auf die anderen Länder übertragen? Ich habe mir aber vorgenommen, nicht zu beginnen, indem ich nur... indem ich nur theoretisch Ihnen etwas vorstelle, sondern ich habe mir vorgenommen, Sie einzuführen, und ich lasse die Folie vielleicht gerade mal so, weil ich dann auch besser lesen kann, Sie einzuführen in das orientalische Christentum, indem ich Ihnen ein wenig die Töne des orientalischen Christentums nahebringe. Man sollte nicht nur aus der objektivierenden Perspektive über das, was sich dort im Nahen Osten abspielt, sprechen, sondern vielleicht auch ein wenig mal auf die Stimme hören. Und ich habe Ihnen mitgebracht den Abendhymnus, der in einem großen Teil der byzantinischen Christenheit gesungen wird, an jedem Abend in der Vesper, im Esperinos. Ein Abendhymnus, der sehr eng verbunden ist, auch mit jüdischen Vorstellungen und der bereits seit dem 4. Jahrhundert nachweislich in Israel, in Palästina gesungen worden ist. Ich versuche es mal und ich hoffe, ich komme bis zum Ende durch diese merkwürdig notierte Melodie hindurch. Den deutschen Text, Sie können Sie etwas klein daneben lesen. O Silaron Aias Voxis, Athana tu Patros, Uraniu, Aiu Makaros, zu Jerusalem, in der Grabeskirche, in der uns unmittelbar vor Augen geführt wird, wie vielfältig Christenheit in Palästina, in Israel überhaupt ist. Es gibt eine enorme Vielfalt von Christen. Es gibt Christen, die keineswegs immer leicht zusammenleben. Also wer mal einen Gottesdienst von ihnen in der Grabeskirche miterlebt hat, der wird das gehört haben. Da singen auf der einen Seite die Griechen, so wie ich das gerade getan habe, auf der anderen Seite tönt plötzlich die Orgel der Lateiner ganz laut dazwischen, dann hört man mal Gesänge der Ägypter oder der Syrer und alles klingt wie ein, naja, vielleicht dann doch ganz schöner Klangteppich der Vielfalt, aber man muss sich schon sehr genau darauf einhören. Es geht nicht immer konfliktfrei zwischen den Christen vor Ort. Und das ist vielleicht auch schon eine wichtige Voraussetzung dafür gewesen, dass diese Region, die im 4., 5., 6. Jahrhundert eine ausschließlich christlich oder mehrheitlich christlich geprägte Region gewesen ist, dass diese Region inzwischen keineswegs mehr eine christliche darstellt. Die Christen leben in Israel und Palästina in zwei unterschiedlichen Ländern, jeweils als Minderheiten. Und diese Minderheitensituation, die ist nicht nur für das Heilige Land, die ist für die Situation der Christen im Nahen Osten allgemein prägend. Also ich erzählte Ihnen gerade schon, die Kopten sind vielleicht noch die größte Population, aber auch sie stellen nur 10% der ägyptischen Bevölkerung dar, wenn man sehr großzügig schätzt. In Israel, in Palästina sind die Minderheiten noch viel kleiner. In Israel selber, das werde ich Ihnen nachher noch genauer schildern, geht man von etwa 2% noch Christen aus. Das ist eine ganz geringe Zahl in dem Land, in dem Jesus gelebt und gewandelt hat und das die Geburtsstätte des Christentums darstellen sollte. Ja, ich habe selber viele Gespräche geführt mit Christen aus der Region und mich hat am stärksten mal bewegt ein Gespräch mit einem jungen Theologen aus Gaza, der mir sagte, unsere Kirche ist zerbombt worden in den Auseinandersetzungen. Wir sind als Minderheit in der Minderheit zerrissen. Wir sind zerrissen zwischen palästinensischer Identität, zwischen arabischer Identität auf der einen Seite und unserer christlichen Identität auf der anderen Seite. Wir beten auf der einen Seite zu Allah, denn auch die arabisch sprechenden Christen beten Gott als Allah an. Wir beten auf der einen Seite zu Allah, wir sind aber auf der anderen Seite eben doch etwas anderes, als unsere muslimischen Nachbarn darstellen. Für mich, so sagte dieser junge Theologe, gibt es eigentlich nur noch eine Zukunftsperspektive in einer solchen Region. Ich muss emigrieren. Ich muss anderswo eine Heimat finden, eine Heimat in einer Region, wo ich meine Existenz viel selbstverständlicher leben kann und darf und wo ich nicht ständig immer nur als der Letzte der Letzten betrachtet werde. Das Problem gibt es nicht nur für Christen in Palästina, das Problem gibt es auch nicht nur für Christen in den arabischen Nachbarländern, das Problem gibt es auch für Christen auf dem israelischen Staatsgebiet. Dem werden wir uns nachher noch viel genauer annähern. Auch dort ist es keineswegs einfach, als Christ zu leben, denn man stellt auch eine Minderheit dar. Und ein besonderes Problem bei dieser Minderheit ist, dass man meist nicht nur Christ ist, sondern auch Palästinenser, nennen wir es mal so, oder arabischer Christ. Darüber können wir uns nachher noch genauer Gedanken machen, was diese Christen in Palästina, in Israel eigentlich sind. Es handelt sich also um Kirchen in Vielfalt vor Ort. Man unterscheidet zum einen die ortsansässigen Kirchen des östlichen Christentums und auf der anderen Seite die westlichen Kirchen, die so wie wir vielleicht auch mal länger im Heiligen Land sind. Wir haben einen gemeinsamen Bekannten, der jetzt gerade für mehrere Jahre dort vor Ort tätig ist. Es gibt evangelische, katholische und auch viele andere Denominationen, die in unseren Breiten bekannt sind und die dort inzwischen auch ihre Heimat gefunden haben. Bei den ortsansässigen Kirchen im Heiligen Land muss man nochmal sehr stark unterscheiden. Es gibt, grob gesagt, zwei Gruppen. Diese Gruppen werden benannt nach einem Konzil, das im Jahr 451 nach Christus schon ganz lange her nicht im Heiligen Land stattgefunden hat, sondern viel weiter im Norden, bei Istanbul in Chalkedon. Und auf diesem Konzil sind wichtige Entscheidungen gefällt worden, Entscheidungen über die Rede von Jesus Christus. Die Unterschiede durch die Lehre sind eines gewesen bei der Unterscheidung dieser Kirchen, der chalkedonensischen und der non-chalkedonensischen. Es gab auch in der Zeit, in der sich diese Kirchen entwickelt haben, die bis heute bestehen, sehr starke ethnische Unterschiede. Man muss sich das Römische Reich und auch das Byzantinische Reich so vorstellen, dass dort viele Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft unter einem Dach zusammengelebt haben. Also letztendlich war Byzanz auch schon so eine Art multiethnische, man könnte fast sagen auch multikulturelle Einheit. Das bedeutete, es gab im Byzantinischen Reich Ägypter, es gab Syrer, es gab Armenier, es gab Menschen aller möglicher Herkunft, die sich oft unterdrückt gefühlt haben in ihrer ethnischen Herkunft. Und als die non-chalkedonensischen Kirchen, zu denen die Kopten, die Syrer, weite Teile der syrischen Kirche oder auch die Armenier, die Äthiopier gehören, als die sich von den übrigen Kirchen losgelöst haben, sicher auch die Selbstfindung ihrer eigenen ethnischen Identität gegenüber der byzantinischen Dominanz eine große Rolle gespielt. Jerusalem ist bis 451 Teil des Patriarchats von Antiochia gewesen. Antiochia, das ist die heutige Stadt Antakya in der Südosttürkei, das war damals das Zentrum im Mittelmeer, im östlichen Mittelmeerbereich. Die nächstgroße und bedeutende Stadt war Alexandria, die war allerdings in einer ganz anderen Umgebung. Antiochia war das Zentrum, was auch Jerusalem, was Israel mitgeprägt hat. Nach der antiochischen Theologie stellte man sich vor, dass es keine Verbindung in Jesus Christus zwischen göttlicher und menschlicher Natur gibt. Das ist etwas, was also eine Streitigkeit, die wir heute kaum noch nachvollziehen können, die aber im 5. Jahrhundert die Christen auseinandergetrieben hat. Und wegen dieser Christologie, man stritt unter anderem über den Begriff Gottesgebärerin für Maria. Hat Maria Gott zur Welt gebracht oder hat Maria einen Menschen zur Welt gebracht, der vielleicht in besonderer Weise mit dem Göttlichen verbunden war? Über diese Auseinandersetzung haben sich die Kirchen gespalten. Es entstand zunächst eine Kirche, die heute hauptsächlich im Irak und im Iran ansässig ist, soweit es überhaupt noch etwas von ihr gibt, nämlich die Apostolische Kirche des Ostens. Seit 486 nach Christus eine definitiv eigene Kirche und eine Kirche, die mal Weltkirche gewesen ist, die von Syrien bis hin nach China, die gesamte Seidenstraße entlang, bis nach Indien ihre Bistümer hatte und in einer Zeit, in der bei uns das Christentum noch gar nicht, ja hier in Osnabrück war es noch gar nicht angekommen, in Kiel ohnehin schon lange nicht mehr, also da ist es nie angekommen, aber in der Zeit waren die Missionare dieser Kirche bereits am Kaiserhof in China und haben dort gewirkt. Diese Kirche spielt allerdings im Nahen Osten, abgesehen von dem Irak, eben kaum eine Rolle. Sie ist häufiger in den letzten Jahren in der Presse gewesen, weil ihre Institutionen stark bedroht waren. Unter anderem in Mosul gibt es, oder man muss inzwischen sagen, gab es solche sogenannten nestorianischen Christen oder Mitglieder der Apostolischen Kirche des Ostens, die gibt es inzwischen dort gar nicht mehr. Also es ist auch eine relativ kleine Kirche inzwischen geworden, weil sie von allen Seiten immer wieder bedrängt gewesen ist. Ja, ich mache diese inhaltlichen Sachen, vielleicht diese theologischen, dann etwas kürzer. 451 kommt es zu einer weiteren großen Spaltung, also die Abspaltung der Apostolischen Kirche des Ostens, die beginnt ab 431 nach Christus. Ab 451 nach Christus kommt es zu einer weiteren großen Auseinandersetzung über die Frage, gibt es in Jesus Christus zwei Naturen oder gibt es eine Natur, eine gottmenschliche Natur? Wir müssen über diese Frage nicht weiter nachdenken. Wir müssen nur heute Abend feststellen, über diese Frage sind viele Kirchen aus dem großen Verband der, ich sage es einfach mal, katholischen Kirche ausgeschieden. Und das sind vor allen Dingen eben die non-chalkedonensischen Kirchen, die sich von den byzantinischen Kirchen und auch der römischen Kirche damals getrennt hat. Heute nennt man diese non-chalkedonensischen Kirchen in der Regel miaphysitischen Kirchen. Und in Palästina und in Israel haben diese Kirchen ganz starke Spuren hinterlassen. Wenn Sie in die Grabeskirche gehen, um nochmal mit dem Anfang zu beginnen, dann gehen Sie um das Grab Christi und sehen auf der Rückseite eine kleine Kapelle der Kopten. Diese Kapelle gehört zu einer solchen non-chalkedonensischen Kirche. Also man hat sich zwar getrennt, aber am Grab Christi ist man immer noch naja, mehr oder weniger zusammen. Dahinter sehen Sie so ein paar dunkle Gräber in der Grabeskirche, die gehören der syrischen orthodoxen Kirche. Und die syrische orthodoxe Kirche ist auch eine solche non-halkedonensische Kirche. Die Kirche überhaupt, die Syrien, die Palästina sehr stark geprägt hat. Darüber hinaus können Sie auf das Dach der Grabischkirche gehen. Und auf dem Dach der Grabischkirche ist ein ganzes Kloster eingerichtet. Dieses Kloster gehört den Äthiopiern. Und die Äthiopier sind auch Teil dieser non-halkedonensischen Kirchen. Inzwischen hat man sich sehr stark wieder vereinigt. Im 5. Jahrhundert hat es allerdings starke Widerstände gegen die Chalkedonenser, nicht nur in Ägypten, also nicht nur bei den Kopten, sondern auch in Teilen des antiochenischen Patriarchats gegeben. Unter Justin dem I. setzte im 6. Jahrhundert ein Kaiser gegen diese non-chalkedonensischen Bewegung einen chalkedonensischen Patriarchen auf den Patriarchenthron, auf den Bischofsthron in Antiochia. Und der Kaiser oder der König heißt auf Arabisch Melek, auch auf Syrisch, und deswegen nennen sich diese Christen zunächst die Melkiten, die kaisertreuen Christen. Und Melkiten und Non-Chalkedonenser hat es auch tatsächlich über die Jahrhunderte gegeben, nur der Begriff Melkiten wird inzwischen anders verwendet, das werde ich Ihnen später noch erzählen. Daneben entstand eine Kirche, die man in der Regel jakobitische Kirche nennt oder syrisch-orthodoxe Kirche. Diese jakobitische Kirche wird benannt nach Jakobus Baradeus, einem Mönch des 6. Jahrhunderts, und sie hat sich auch unglaublich stark ausgebreitet. Ich habe Herrn Sommer das erzählt, vor 2 Wochen in Indien und habe in Indien Christen dieser syrisch-jakobitischen Kirche besuchen können, die dort heute noch sehr stark sind. Also in Indien gibt es ja auch 23 Millionen Christen, das hat man in der Regel nicht so auf dem Schirm. Und viele dieser Christen gehören eben zu dieser Kirche, die auch in Jerusalem im Heiligen Land stark präsent ist. Ja, weitere miaphysitische Kirchen habe ich Ihnen schon genannt, Ägypten, Äthiopien, Indien, Armenien, das sind die Länder, in denen diese Miaphysiten präsent sind und eben auch alle diese Nationen, also diese Nationalkirchen haben ihren Sitz in Israel und Palästina. In Jerusalem gibt es ein ganzes Viertel, das armenisch ist, und das bis heute sehr stark durch die armenische Christenheit auch geprägt wird. So kann man überhaupt sagen, alle miaphysitischen Kirchen haben Gemeinschaften im Heiligen Land. Die Armenier seit dem 4. Jahrhundert haben sie Spuren hinterlassen. Sie sind besonders stark angewachsen und diese Geschichte muss man auch immer im Hintergrund noch haben, wenn man die Region betrachtet. Sie sind besonders stark angewachsen, als im Jahr 1915 im Osmanischen Reich, auch Palästina gehörte zu der Zeit ja noch in den Einflussbereich des Osmanischen Reichs zumindest, als im Jahr 1915 und auch später noch durch die Aussiedlung von Sowjetarmeniern die Bevölkerung unglaublich angewachsen sind. Inzwischen geht man von 8.000 bis 10.000 Armeniern in Israel aus. Auch Teile der Grabischkirche sind armenisch, also wenn man hinabsteigt in der Grabischkirche, in die sogenannte Helena-Kapelle, die ist fest in armenischen Händen. Ich weiß, waren Sie eigentlich, wer von Ihnen war schon mal in Israel? Ja gut, da kann ich also damit rechnen, dass eine große Mehrheit im Publikum meine Ortsangaben ungefähr nachvollziehen kann. Die anderen bitte ich um etwas Geduld, wenn ich da gelegentlich auch darauf hinweise. Die Syrer sind seit 793 nach Christus in Jerusalem dauerhaft seit 1471. Sie haben ein eigenes Kloster und ebenfalls Teile der Grabischkirche. Die Kopten und Äthiopier haben auch schon lange behauptete Orte in Jerusalem. Der Einfluss der ägyptischen Christenheit auf Palästina lässt sich jedenfalls seit dem 4. Jahrhundert insbesondere in Kreisen des Mönchtums auch nachvollziehen. Seit dem 13. Jahrhundert der Zeit, in der in Ägypten die Mamelucken herrschten und es den Christen sehr schwer machten, gibt es einen Erzbischof des koptischen Papstes als Vertreter des koptischen Papstes in Jerusalem. Und Sie merken immer mehr, es gibt eine unglaubliche Vielfalt von Christen. Die Äthiopier erhielten im 12. und 13. Jahrhundert dort besondere Rechte und haben heute auch einen Erzbischof vor Ort in der Stadt. Die byzantinischen Kirchen verfügen seit dem Jahr 451 über ein eigenes Patriarchat. Sie verwalten die meisten Pilgerstätten und zwar durch eine Bruderschaft, die sogenannte Bruderschaft des Heiligen Grabes. In Israel, also wer schon mal dort war, der weiß das auch, ist es sehr kompliziert mit den heiligen Städten. Es gibt meist immer eine sehr traditionelle heilige Stätte und dann gibt es noch viele andere drumherum. Manchmal hat die katholische Kirche die heilige Stätte, meist haben Griechen die heilige Stätte. Dann gibt es aber immer noch eine alternativ heilige Stätte sozusagen daneben. Für die griechischen heiligen Stätten, für die byzantinischen, ist die Bruderschaft des Heiligen Grabes zuständig. Daneben gibt es außerdem noch eine ganze Reihe von sogenannten Nationalkirchen, von denen vor allen Dingen die Russen und die Rumänen zu nennen sind. Wenn man in Jerusalem unterwegs ist, sieht man an vielen Stellen russische Kirchendächer, auch wenn man es vielleicht nicht weiß. Aber zum Beispiel, wenn man in den schönen Garten Gethsemane geht, dann sieht man die Kuppeln der Maria Magdalena Kirche. Das ist eine russische Kirche. Und direkt neben der Grabeskirche gibt es auch eine sehr große russische Kirche, die allerdings meist geschlossen ist, deswegen sieht man sie nicht. Die Russen besuchen seit dem 11. Jahrhundert, also seitdem sie christianisiert worden sind, mehr oder weniger, das Heilige Land und haben seit dem 19. Jahrhundert dort auch eine eigene orthodoxe Mission eingerichtet. Die rumänische Kirche, die wahrscheinlich die wenigsten von uns so ein Bewusstsein haben als eine große Kirche, es ist eine der größten Kirchen Europas mit knapp 20 Millionen Mitgliedern, also fast so viel wie die katholische Kirche in Deutschland, muss man sich immer mal vor Augen führen, das haben wir häufig nicht so in unserer Perspektive. Die rumänische Kirche hat sich seit 1935 auch in Palästina fest etabliert. Ja, ich habe noch nichts über Katholiken gesagt und auch nichts über Protestanten gesagt. Das darf natürlich im Haus am Dom nicht fehlen, vor allem das erste nicht. Das sogenannte Schisma des Jahres 1054 hat nicht nur dazu geführt, dass sich Ost und West immer stärker auseinander dividierten. Das hat auch dazu geführt, dass Kreuzzüge geführt wurden. Die Kreuzzüge zunächst gegen die vermeintlich bösen Muslime. Die größten Opfer der Kreuzzüge im Heiligen Land waren aber nicht die Muslime, sondern die Christen vor Ort und die Juden vor Ort. Das geht leider häufig irgendwie unter, denn die lateinischen Christen haben sich darum bemüht, diese Region unter ihre Jurisdiktion zu bekommen. Und so entsteht unter anderem ein neues Gebilde innerhalb der christlichen Landschaft, nämlich das Gebilde der sogenannten Uniaten. Uniaten heißt, das sind Christen, die im byzantinischen Ritus zelebrieren, aber dem römischen Papst unterstehen. Also Katholiken, aber sie sehen nicht katholisch aus. Also so könnte man es vielleicht grob sagen. Und von diesen Uniaten gibt es seit dem 17. Jahrhundert ganz viele da. Ja, das ist nicht ganz unentscheidend, weil an einigen Stellen es in der römischen Kirche, in der katholischen Kirche, so Formen von Christentum gibt, die wir uns vielleicht, also zumindest hatte ich das heute Abend auch so ein bisschen schon in unseren Gesprächen rausgehört, Herr Sommer, die man sich vielleicht hier auch wünschen würde. Also bei den Uniaten gibt es, wie im byzantinischen Bereich auch, gibt es verheiratete Priester, zum Beispiel. Und die sind katholisch. Also wussten Sie das, dass es katholische verheiratete Priester gibt? Die sind auch ordentlich katholisch, also nicht römisch-katholisch, aber ordentlich katholisch insofern, dass es einen eigenen Kodex für solche Christen gibt, in dem das festgeschrieben ist, dass sie verheiratete Priester haben dürfen. Ich finde das immer ganz interessant und frage mich deswegen manchmal doch, warum man ich mal so von da aus auch in anderen Bereichen Entwicklung anstoßen will. Aber gut, das ist jetzt, ich möchte da keinen zu langen Diskurs machen. Die Juliaden gibt es. Es gibt darüber hinaus die Einrichtung eines lateinischen Patriarchats. Dieses Patriarchat hat es während der Kreuzfahrerzeit gegeben, ist dann nach 1847 wieder eingerichtet worden. Und in der Zeit dazwischen hatten vor allen Dingen die Franziskaner eine ganz entscheidende Rolle im Reich. Das hing damit zusammen, dass der heilige Franz selber ins Heilige Land gereist ist und da mit dem Sultan auch ein Gespräch hatte und der Sultan dem sehr frommen und vielleicht auch etwas einfachen Bruder, zumindest hat er sich so dargestellt, diesen sehr frommen Bruder, das Privileg gegeben hat, dass sein Orden die heiligen Stätten betreuen darf, die heiligen Stätten zumindest, die nicht von den Byzantinern betreut wurden. Ja, es gibt so eine ganze Reihe von Kirchen wie die Maroniten, die auch in Israel ganz stark präsent sind, die sich schon im 7. Jahrhundert entwickelt haben, die sich im 12. Jahrhundert mit Rom uniert haben und inzwischen auch eine katholische Kirche darstellen, allerdings in einem ganz eigenen Ritus, der im Norden von Israel unterwegs ist, der kann den Maroniten begegnen, die vor allen Dingen im Libanon ihre Zentren haben. Darüber hinaus gibt es die griechisch-katholische Kirche. Seit 1683 eine eben unierte Kirche, die einen eigenen Patriarchen hat und die sich inzwischen melkitische Kirche nennt, so wie es ursprünglich die Kaisertreuen waren. Darüber hinaus gibt es weitere uniatische Kirchen, wie eine Kirche, die im syrischen Ritus zelebriert, aber katholisch ist, eine Kirche, die im armenischen Ritus zelebriert, aber katholisch ist, eine Kirche, die im nestorianischen, im Ritus der apostolischen Kirche des Ostens zelebriert, aber katholisch ist, die chaldäische Kirche, eine Kirche, die koptisch zelebriert, aber katholisch ist, eine unglaubliche Vielfalt. Also, das macht vielleicht auch diese Region so besonders interessant, also zumindest für Konfessionskundler unglaublich interessant. Das macht auch manchmal ganz interessant, sie zu bereisen, denn alle diese Kirchen haben obendrein auch noch einen anderen Kalender. Also manche haben einen alten, den julianischen Kalender, da feiern die Weihnachten 13 Tage später als wir. Also wenn man nach Jerusalem kommt oder nach Bethlehem geht, dann kann man Weihnachten nochmal 13 Tage später feiern. Und nochmal 14 Tage später kann man dann bei den Armeniern Weihnachten feiern. Also dreimal Weihnachten in einem Jahr, das ist schon toll. Also leider gibt es nicht bei allen diesen Kulturen auch Geschenke zu Weihnachten, sonst wird es sich richtig lohnen. Aber das müssen Sie immer im Hinterkopf haben, wenn Sie von Christen im Nahen Osten sprechen. Es gibt diese unglaubliche Vielfalt. Diese unglaubliche Vielfalt. Ja, ich habe noch aufgeführt, dass die katholische Kirche mit dem Staat Israel sogar ein Konkordat hat, einen Staatskirchenvertrag, können wir vielleicht sagen, seit 1993. Protestantische Mission, nur noch ganz kurz angeführt, gibt es auch. Die sollte zunächst die Juden, auch die Muslime erreichen. Das war allerdings immer schwierig. Und was machte man dann? Man stürzte sich auf die Christen, die es schon vor Ort gab, vor allen Dingen auf die byzantinischen, aber auch die armenischen. Und so gibt es ganz viele Kirchen, die armenisch heißen, koptisch heißen, syrisch heißen, aber evangelisch sind. Also auch das macht die Lage noch einmal schwieriger. Seit 1841 haben die Anglikaner und die Preußen, die damals großes Interesse hatten am Heiligen Land, auch einige sehr schöne Kirchen, allerdings etwas später dort hinterlassen haben, auch katholische Kirchen, also die Kirche auf dem Zionsberg, die ist von Kaiser Wilhelm II. Gestiftet worden. Also die Preußen, die ein sehr starkes Interesse am Heiligen Land hatten, die haben mit den Anglikanern ein gemeinsames Bistum, das war damals eine ökumenische Errungenschaft, eingeführt 1841, das fast 50 Jahre, also bis 1886 Bestand hatte. Das Bistum gibt es immer noch, ist allerdings jetzt nur anglikanisch. Daneben gibt es auch ein evangelisches Bistum, Die deutsch-lutherische Kirche ist seit 886 eine eigenständige Kirche inzwischen, allerdings fast ausschließlich durch arabische Christen geprägt. Und damit nähern wir uns jetzt einem Thema an, das interessant ist. Wer sind eigentlich diese Christen vor Ort? Neben den vielen nationalen Christen, den Rumänen, den Russen, den Armeniern, wer sind eigentlich sonst die Christen vor Ort, die man dort beobachten kann? Und wir werden sehen, es sind in erster Linie arabische Christen, die noch einmal in einer ganz besonderen Weise geprägt sind, weil sie dann auch noch eine weitere Identität haben. Also sie sind Palästinenser, sie sind israelische Staatsbürger, sie sind Christen, sprechen Arabisch, aber sind Lutheraner zum Beispiel. Also das muss man mal alles unter einen Hut bekommen. Christentum und Islam, ein wichtiges Thema auch in Palästina. Ich mache das jetzt etwas allgemeiner, ich gehe nicht nur auf Palästina und Israel ein. Durch die Weigerung der Miaphysiten, wir wissen inzwischen alle, wer das ist, also die, die das Konzil von Chalkedon und die Vorstellung von zwei Naturen in Christus abgelehnt haben, durch die Weigerung, sich Byzanz unterzuordnen und vielleicht auch eine Einheit mit der byzantinischen Reichskirche zu bilden. Dadurch war die Region in einer unglaublichen Instabilität im 7. Jahrhundert. In einer Zeit, in der zunächst die Perser und dann die Araber nach Palästina vordrangen und letztendlich genau auf dieser Situation aufbauen konnten. Es hat viel Krach gegeben, zum Beispiel dadurch, dass die Byzantiner miaphysitische, non-chalkedonensische Klöster und Kirchen beschlagnahmt haben. Das war nicht toll. Und man hat irgendwann gesagt, also lieber unter dem Sultan, als weiter, den Sultan gab es damals noch nicht, aber ich sage es mal jetzt so, also lieber unter dem Sultan, lieber unter den Muslimen, als unter diesen Christen, die uns nur unterdrücken, die vermeintlich unsere Glaubensbrüder sind, aber uns eigentlich das Leben nur umso schwerer machen. Bei den Muslimen können wir uns wenigstens deutlich abgrenzen und unsere Tradition weiterleben. Solche Tendenzen hat es jedenfalls gegeben. Es gab dementsprechend zunächst eine ausgeprägte Sympathie auch für die muslimischen Erober in den miaphysitischen Kreisen. Nicht nur, aber durchaus zu beobachten. Die ersten großen muslimischen Regierungssysteme die erste große Regierung der Umayyaden in Damaskus, die hat zunächst die christliche Kultur sehr wenig behindert. Islam war zu der Zeit im 7. Jahrhundert zunächst mal nur die Religion der Araber. Das sollte sich allerdings schnell ändern. Es kommt immer stärker zu Konflikten und der Konflikt spitzt sich zu unter einem Kalifen Abd al-Malik und dann auch Omar dem Zweiten. In der Zeit Abd al-Maliks fängt man an, den Felsendom zu bauen. Das schönste Bauwerk vielleicht in Jerusalem, nur leider das antichristlichste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Denn es ist ganz bewusst gebaut worden, um den Christen deutlich zu machen, wer jetzt das Sagen hat. Es ist mit genau denselben Maßen wie die Grabeskirche gebaut worden, nur etwas höher. Und im Inneren des Felsendoms hat man die Koransuren angebracht, die gegen die Verehrer der Trinität vorgehen. Also, ich finde es trotzdem ein schönes Bauwerk und die Bauleute waren auch Christen, das ist das Absurde. Also es waren byzantinische Baumeister, die das dem Felsendom gebaut haben. Aber letztendlich ist es ein erstes Zeugnis wirklich von dem Clash of Civilizations, von der Auseinandersetzung zwischen Islam und Christentum, die es immer wieder neben den vielen Zeiten des friedlichen Zusammenlebens eben auch gegeben hat. Die Auseinandersetzung mit dem Islam finden zunächst ihren Niederschlag in Dialogliteratur bzw. Literatur der Christen vor Ort. Johannes von Damaskus ist da ein wichtiger Zeuge Johannes von Damaskus versteht den Islam zunächst nur als eine christliche Sekte, nichts anderes. Und so bekämpft er sie auch in einem Buch über Sekten mit 100 Kapiteln. Das 100. Kapitel, das ausführlichste, und das geht über die Sekte Mohammeds. Ist man erstmal erstaunt. Also so hat man am Anfang, so haben die Christen am Anfang jedenfalls den Islam wahrgenommen. Es sah schon etwas anders aus bei Theodor Aboukura, einem Theologen aus dem Umfeld Edessas in der heutigen Türkei, der aber auch in Jerusalem eine Zeit lang gewirkt hat. Er hat sich sehr intensiv mit dem Islam auseinandergesetzt und man kann dort beobachten, wie Christen, herausgefordert durch den Islam, plötzlich auch ihr Christentum noch einmal in einer ganz anderen Art und Weise verstehen, durchdringen, rational verständlich machen wollen. Ich finde die Dialoge, die Theodor Aboukura mit muslimischen Gelehrten seiner Zeit geführt hat, mit die spannendsten, die man überhaupt aus dem 8., dem 9. Jahrhundert hatte. Da merkt man, das Christentum muss sich plötzlich irgendwie auch rational gegenüber dieser neuen Religion, als die Theodor Aboukura den Islam versteht, definieren. Ja, die Steuerlasten, die die muslimischen Herrscher den Christen auflegen, die führen in vielen Fällen zu Konversionen. In Ägypten kann man das zeitweise beobachten, dass die Kalifen sich dann überlegen, ob sie das nicht vielleicht nochmal wieder ändern und den Christen nicht mehr so starke Steuerlasten auflegen, also dass der Anreiz nicht so groß ist, denn immer mehr konvertieren einfach nur aus steuerlichen Gründen zum Islam und den Herrschaftsschichten brechen die Steuern dadurch weg, dass es immer weniger Christen, die eine Kopfsteuer entrichten, im islamischen Gebiet gibt. 1516 übernahmen die Osmanen Palästina. Und das bedeutete eine neue Situation für das Christentum. Die orthodoxen Christen werden zunehmend autonom. Und zwar autonom als sogenanntes Milet, also als eine ja nicht nur kirchliche, sondern auch, man kann sagen, ethnische, soziale, parastaatliche Verbindung, in der alle zivilrechtlichen Angelegenheiten gelöst werden können. Das bedeutete zum Beispiel, heiraten war ganz selbstverständlich eine Sache, die innerhalb des orthodoxen Milets stattfindet. Und das ist, wie wir nachher sehen werden, in Israel noch heute so. Es gibt bis heute in Israel keine Zivilehe. Also man kann nur kirchlich oder in der Moschee oder wie auch immer heiraten. Man kann das nicht am Standesamt tun. Das ist unter anderem noch eine Folge der osmanischen Rechtspraxis. Unter anderem der osmanischen Rechtspraxis. Es gab seit dieser Zeit eigene christlich geprägte Viertel in den Städten, was allerdings zur Folge hatte, dass auf dem Land das Christentum immer stärker zurückging. Und das ist bis heute in vielen Regionen des Nahen Ostens so, also das ist auch noch ein Erbe der osmanischen Zeit, dass die Christen in Aleppo, in Damaskus, in Jerusalem, vielleicht auch im Heiligen Land, also in Bethlehem oder in Nazareth sitzen, aber auf dem Land relativ wenig verbreitet sind. Das stammt aus der osmanischen Zeit. In der osmanischen Zeit nahmen die unierten Kirchen immer mehr zu. Das hing zum einen an der Mission durch die Jesuiten und die Kapuziner, das hing zum anderen aber auch daran, dass die unierten Christen zu keinem der Milets gehörten, sondern mehr oder weniger rechtsunabhängig, eigenständig waren. Also sie gehörten nach Rom, sie standen unter der französischen Schutzmacht im Osmanischen Reich und von daher war es sehr attraktiv, sich der römischen Kirche anzuschließen. Im 19. Jahrhundert drängen dann immer stärker die westlichen Mächte in das Osmanische Reich vor, versuchen es zum Auseinanderbrechen zu bringen. Das führt dazu, dass innerhalb des Osmanischen Reichs einerseits die Rechtsprechung den Christen immer mehr Rechte zugesteht, um sie ruhig zu halten, um sie nicht zu stark empfänglich zu machen für die westlichen Mächte. Und damit zeigt sich ein weiteres Problem an, das bis heute existiert. Die Christen werden immer verdächtigt, mit den westlichen Mächten, mit Europa zu kollaborieren. Egal, was sie machen. Aber man sieht immer ein ganz enges Band von den Christen, den orientalischen Christen hin in den Westen. Und das macht es in einer Zeit antiwestlicher Ressentiments nicht leicht, sein Christentum zu leben. Vor allem nicht in einem Land wie Syrien oder in einem Land wie Irak. Also da sind die Christen, das war schon im 19. Jahrhundert so, das war auch schon früher so, aber im 19. Jahrhundert besonders ausgeprägt, da sind die Christen immer auch die Spione oder die Kollaborateure mit dem Westen, die versuchen, das Osmanische Reich oder den syrischen Staat oder was auch immer zu unterwandern im Sinne westlicher Großmächte. Folge war im 19. Jahrhundert der Gleichstellung nicht nur, dass zahlreiche Kirchen gegründet wurden, die man bis heute sehen kann, also hat eine unglaubliche Blüte gegeben, sondern auch zahlreiche blutige Massaker im syro-palästinischen Raum. Ja, und damit, ich könnte Ihnen jetzt noch viel über die Zwischenzeit erzählen, das lasse ich jetzt mal aus. Ich glaube, an den historischen Voraussetzungen habe ich Ihnen jetzt genug gesagt, vielleicht zu viel gesagt, aber auf dieser Basis können wir uns jetzt der aktuellen Situation in Palästina annähern. In Palästina leben ganz aktuell ist es nicht mehr, aber 2012 ist die letzte zuverlässige Zahl, die ich zumindest zur Verfügung habe. In Palästina und Ost-Jerusalem 51.710 Christen. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner Osnabrück genau hat, aber ich vermute, es sind mehr. Es sind dreimal so viel. Das muss man sich mal klar machen. Im Stammland des Christentums, also das ist jetzt nur Palästina ohne Israel, 51.710 Christen im Jahr 2012, inzwischen dürften es weniger sein, das ist nicht mal 1% der Bevölkerung. Statistisch gesehen lässt die Bedeutung unter anderem auch noch durch die Auswanderung ständig nach. Allerdings muss man sagen, dass die Zahl der Christen in keinem Verhältnis zu ihrer tatsächlichen Bedeutung vor Ort steht. Also auch wenn es nur knapp 50.000 sind, die werden sehr stark wahrgenommen, weil die Christen häufig die Bildungselite im Land darstellen, weil die Christen häufig auch nach wie vor über viel Geld verfügen, weil die Christen zum Teil auch sogar in der Regierung überproportional stark in Palästina vertreten sind. Die Mehrheit der Christen in Palästina sind griechisch-orthodox. Ein Drittel katholisch und daneben gibt es eben Armenier, kleinere Gruppen von Kopten, von Anglikanern, von äthiopisch-orthodoxen, von lutherischen, von maronitischen, syrisch-orthodoxen Christen und noch viele kleinere Denominationen und auch sehr stark, wie in vielen Ländern Asiens und auch Afrikas, evangelikale, also so neuprotestantische Gruppierungen, die zum Teil den alten Kirchen das Leben nochmal besonders schwer machen. Die Christen in Palästina verstehen sich als Einheimische, nicht als Fremde im Land. Ja, sie sagen, wir haben doch eigentlich eine viel längere Geschichte hier als ihr Muslime. Ihr Muslime seid im 7. Jahrhundert hierher gekommen. Wir sind als Christen zumindest seit der Zeitenwende da, so das Selbstbewusstsein und als Volksgruppen noch viel länger. Also wir sind die Autochtone, die ursprüngliche Bevölkerung im Land. Diese Vorstellung haben sie in vielen orientalischen Ländern. Und diese Vorstellung ist auch ein Problem ein Stück weit der Region. Dass der Islam immer wieder auch als eine Eroberer-Religion des 7. Jahrhunderts wahrgenommen wird, die ein Stück weit die älteren Traditionen überformt hat. Ich habe das im Iran so wahrgenommen, ich habe das in Syrien so gehört, also dass syrische Christen sagen, also wir sind eigentlich viel älter hier als die Muslime vor Ort. Eben diese Argumentation findet sich auch in Palästina. Ob eine Minderheit von 1% sich mit so einer Argumentation noch irgendwelche Rechte erkaufen kann, das wage ich eher zu bezweifeln, aber man hört sie immer wieder. Die Christen vor Ort verfügen über reiche Erfahrungen, auch in christlich-muslimischen Beziehungen. Das kann man überhaupt für die orientalischen Christen sagen. In Israel ist das Verhältnis relativ ausgewogen. Wenn Sie sich mit orientalischen Christen aus anderen Regionen unterhalten, dann haben die aus ihrer Erfahrung und auch häufig aus ihrer sehr schweren Erfahrung wenig Verständnis für unseren Umgang mit dem Islam. Also das ist mir jedenfalls immer wieder deutlich geworden, dass man sagt, wir haben Jahrhunderte, manchmal mehr als 1000 Jahre, unter den Schutzbriefen, die uns ausgestellt wurden, gelitten und ihr blendet das jetzt alles aus. Das ist auch eine ganz spannende Perspektive. Ich finde es immer sehr schwierig, damit umzugehen. Also wenn uns orientalische Christen darauf hinweisen, dass der Islam durchaus auch als Bedrohung wahrgenommen werden kann, gerade auch in einer Zeit, in der es ja auch in Deutschland Strömungen gibt, die das so sehen. Es ist wirklich nicht leicht, ins Gespräch da zu kommen. Ja, generell kann man sagen, es wird immer auch eine Art Schutzbedürfnis formuliert gegenüber den Muslimen, aber auch gegenüber den Maßnahmen Israels in Palästina. Die Christen verstehen sich als Palästinenser, wenn auch Konflikte zwischen den Religionen, unter anderem durch Neid auf die oft bessere Bildung der Christen, bestehen. Also auf der einen Seite sagen wir, wir sind Palästinenser, aber auf der anderen Seite werden wir doch als Palästinenser nicht richtig wahrgenommen. Es gab mal von einem bedeutenden evangelischen Pastor in Bethlehem ein Buch, Ich bin Christ und Palästinenser. Angekommen ist es, glaube ich, nicht richtig. Sie haben kein Selbstverständnis als Minderheit. Also das finde ich ganz erstaunlich bei den palästinensischen Christen, dass sie immer sagen, wir sind keine Minderheit. Wir sind Bürger dieses Staates, gleichwertige Bürger dieses Staates, wir haben nur eine andere Religion. Sie geraten durch die westliche Politik immer wieder zwischen die Fronten. Das wurde zum Beispiel deutlich beim Irakkrieg. Der Irakkrieg wurde von der palästinensischen Bevölkerung als Kreuzzug des Christentums gegen den Islam interpretiert. Ob zu Recht oder zu Unrecht, darüber kann man diskutieren. Auch die Amerikaner haben zum Teil sich ja so geäußert. Und Sie können sich etwa vorstellen, wie es palästinensischen Christen in dieser Zeit gegangen ist, also wie sie wahrgenommen wurden, als Speerspitze des Kreuzzugs Christentums auch im Heiligen Land. Die Christen distanzierten sich, die palästinensischen Christen, deutlich von der zweiten Intifada. Sie haben es immer abgelehnt, Gewalt anzuwenden. Das wurde ihnen auch häufig zum Vorwurf gemacht. Sie wurden dadurch als Kollaborateure Israels abgestempelt. Und je mehr ich Ihnen erzähle, umso mehr merken Sie, die Situation von Christen, unter anderem in Palästina, ist ein äußerst schwieriges und äußerst komplexes Thema. 2009 haben die palästinensischen Christen eine sogenannte Kairos-Erklärung abgegeben. Kairos ist der gute Zeitpunkt, der entsprechende Zeitpunkt, den man ergreifen muss. Und da haben sie gesagt, dass sie die Bedenken muslimischer Nachbarn aufzuheben trachten. Auch wenn Christen im Kampf keine Gewalt anwenden wollen, sind sie trotzdem für nationale Unabhängigkeit der Palästinenser, so die Erklärung 2009. Sie fordern allerdings eine rechtliche Garantie der freien Religionsausübung und auch einen freien Zugang zu den heiligen Städten, der ihnen offiziell zwar gewährt wird, aber immer auch an vielen Stellen nicht funktioniert. Die Autonomieregierung in Palästina betont, dass sie christenfreundlich ist. Sie feiert Weihnachten oder Ostern als offizielle nationale Feiertage in Palästina. 6 von 88 Sitzen in der nationalgebenden Versammlung sind Christen vorbehalten. Das ist bei 1% Bevölkerung ein relativ hoher Satz. Dennoch, es gibt in Palästina bis heute keine Verfassung, nur einen Verfassungsentwurf. In dem Verfassungsentwurf von 2003 gibt es viele Stellen, die die Kirchenführer vor Ort sehr stark kritisiert haben. Sie haben kritisiert, dass zwar eine Gleichberechtigung Gleichberechtigung hinsichtlich Religion, Rasse, Farbe, Geschlecht und sozialen Status nicht explizit erwähnt wurden. Sie haben kritisiert, dass der Islam im Verfassungsentwurf Palästinas als offizielle Religion im Staat formuliert wird und dass andere monotheistische Religionen lediglich respektiert werden. Das hat ihnen nicht gereicht. Sie haben kritisiert, dass die Scharia, das islamische Recht, als hauptsächliche Quelle der Rechtsprechung in der palästinensischen Verfassung erwähnt wird. Sie haben kritisiert, dass Frauen zwar full sisters, also vollständige Schwestern genannt werden, die auch entsprechende Rechte haben, die allerdings den Pflichten der Scharia unterstellt sind. Und das ist nicht unbedingt vorteilhaft für das starke Geschlecht. Ich meine die Frauen. Bestehende Rechte der Kirche werden in dem Verfassungsentwurf auch nicht garantiert. Und an solchen Stellen merkt man, es ist zwar auf der einen Seite bei den Palästinensern das Bemühen da, einen modernen Staat darzustellen, auf der anderen Seite aber auch an vielen Stellen eine wirkliche Gleichberechtigung aller Religionen, aller Geschlechter nicht vorgesehen. Bei misslingendem politischen palästinensischen Nationalismus droht immer wieder die Gefahr auch eines zunehmenden religiösen Fundamentalismus. Davor haben die Kirchenführer Angst, dass die Palästinenser irgendwann sagen, wenn die Situation noch bedrohlicher wird, wenn der Nationalismus noch höhere Blüten treibt, dass ein guter Palästinenser eigentlich immer auch ein Muslim sein muss. Ja, es ist schon eine Stunde vorbei, sehe ich gerade. Ich weiß nicht, wollen Sie zu Israel auch noch was hören? Ja, dann mache ich das auch noch kurz und dann kommen wir gerne auch noch dann anschließend ins Gespräch. In Israel, habe ich eine noch ältere Zahl, lebten 2011 154.000 Christen. Also das ist zwar dreimal so viel wie in Palästina, aber auch nur knapp 2% der Gesamtbevölkerung. Bei 8 Millionen Einwohnern geht man von 6 Millionen Juden und 1,6 Millionen Arabern aus und von diesen Arabern ist eben auch die Mehrheit muslimisch. 80% der Christen sind christliche Araber. Das heißt also keine Russen, keine Rumänen, keine Deutschen und was man sonst noch alles so nennen könnte. Daneben gibt es Verwandte von Juden aus der ehemaligen Sowjetunion. Das sind meist russisch-orthodoxe Christen. Es gibt Äthiopier, es gibt relativ viele Filipinos, das finde ich immer wieder erstaunlich, auch in Israel. Und relativ viele, das ist auch erstaunlich, Rumänen dort vor Ort. Ihrem Selbstverständnis nach sind die palästinensischen Christen Araber oder palästinensisch. Aber es ist immer schwierig, sich als Palästinenser zu definieren im Staat Israel. Das können Sie sich vielleicht vorstellen. Aber de facto sind die 1,6 Millionen Araber, die es vor Ort noch gibt, Nachfahren der alten Palästinenser, die vor 1948 dieses Gebiet besiedelt haben, ausschließlich besiedelt und auch mehr oder weniger ja, regiert haben. Neben den griechisch-orthodoxen Christen gibt es noch hauptsächlich Maroniten, Melkiten, syrisch-orthodoxe, römisch-katholische, syrisch-katholische, russisch-orthodoxe und evangelische Christen. Die Christen gehen in Israel auch deswegen teilweise ihrem Ende entgegen, weil sie, das muss man einfach bevölkerungsstatistisch feststellen, am wenigsten Kinder haben. Also ein muslimisches Ehepaar hat in der Regel in Israel 3,8 Kinder. ein jüdisches Dreikinder, dafür sorgen wahrscheinlich vor allem auch die orthodoxen Juden. Und bei den Christen sind es 2,1 Kinder pro Ehepaar. Mit solchen Zahlen muss man immer vorsichtig umgehen, aber sie machen trotzdem auch eine Tendenz innerhalb der Entwicklung der Bevölkerungsstatistik deutlich. Das Bildungsniveau ist bei den christlichen Arabern auch in Israel meist höher als bei den Muslimen, bei den Drusen oder oft sogar bei den Juden. Die Minderheit in der arabischen Minderheit sind die Christen. Oft stehen sie zwischen den Stühlen, so zum Beispiel beim Libanon-Krieg 2006, weil man eben immer auch noch andere Verbindungen hat, andere Loyalitäten, als wenn man nur arabischer Muslim ist. Oder auch bei den Selbstmordattentaten, die es gegeben hat, sie fühlen sich da eher jüdischen Israelis nahe als ihren palästinensischen Mitbürgern, die es in Israel auch gegeben hat, die eben solche Selbstmordattentate an jüdischen Israelis befürwortet haben. Es gibt unterschiedlichste Bezeichnungen für die Christen bzw. auch für die Palästinenser in Israel, die deutlich machen, es ist ganz schwer, diese Bevölkerungsgruppe überhaupt einzuschätzen. Araber von 1948, Palästinenser von 1948, israelische Araber, israelische Palästinenser, wie soll man diese Gruppe nennen, in der die Christen dann nochmal eine Minderheit darstellen? Oft sind sie keine praktizierenden Christen, ähnlich wie auch viele Juden in Israel eher säkular sind. Also die Religion spielt eigentlich gar nicht so eine große Rolle in der Praxis, mehr in der eigenen Identität. Man ist Christ, aber es hat eigentlich wenig Folgen. Also es ist mehr auf dem Papier. Das gilt zum Teil auch für die Muslime. Die Islamisierung der arabischen Minderheit kann man auch in Israel beobachten und die stärkt allerdings immer mehr das Selbstverständnis der christlichen Palästinenser als Christen. Palästinensische arabische Christen haben in Israel wegen ihrer Ethnie Probleme, weil sie Palästinenser sind, nicht allerdings wegen ihres Glaubens. Das macht schon die Unabhängigkeitserklärung von Israel aus dem Jahr 1948 deutlich. Da heißt es, der Staat Israel wird auf Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden gegründet sein, wie es die Propheten Israels verkündigt haben. Er wird allen seinen Bewohnern vollständige Gleichheit an sozialen und politischen Rechten zusichern, von deren Religion, Rasse oder Geschlecht, unabhängig von deren Religion, Rasse oder Geschlecht. Da fehlt die Ethnie. Also nicht unabhängig von der Ethnie, steht da merkwürdigerweise nicht. Er wird Religionsfreiheit, Gewissensfreiheit, Freiheit bei der Wahl von Sprache allerdings, also ob Arabisch oder Ivrit oder Russisch, Bildung oder Kultur garantieren. Israel versteht sich als ein säkularer Staat nach westlichem Muster. Es ist dennoch ein jüdischer Staat, was an vielen Stellen deutlich wird. Und wenn Sie als Christ in Israel zum Militär gehen, merken Sie das. Da müssen Sie sich den jüdischen Regeln, also zum Beispiel den koscheren Essen, wir sprachen ja vorhin auch darüber, ich weiß nicht, ob es da auch Glasteller gibt in der israelischen Armee, damit garantiert mir, wahrscheinlich braucht man sich, wenn man ohnehin nur koscher ist. Also solche Regeln müssen alle von den Christen auch befolgt werden. Auch müssen sie dort den Sabbat als Feiertag annehmen, wenn es auch in Israel für die Christen sonst den Sonntag gibt. Aber in bestimmten Situationen, im Militärdienst, spielt das keine Rolle. Ja, die palästinensisch-arabischen Israelis unterlagen bis 1966 dem Kriegsrecht als Staatsbürger. Also sie waren die Eroberten. Das hat sich erst 1966 geändert. Seit 1967 gibt es einen Schutz auf der heiligen Stätten der Christen und vor allem einen freien Zugang derselben zu diesen heiligen Stätten. Durch die politische Situation nach der zweiten Intifada ist das allerdings an vielen Stellen sehr eingeschränkt. Also als Palästinenser nach Bethlehem zu kommen, das ist nicht ganz leicht. Und umgekehrt als Palästinenser aus den besetzten Gebieten zum Osterfest nach Jerusalem zu kommen, also das ist nicht nur nicht ganz leicht, das ist eigentlich häufig gar nicht möglich, also sehr, sehr schwer. Grundsätzlich kann man an den heiligen Städten sagen, es gilt der Status quo aus dem Jahr 1852 aus dem Osmanischen Reich, seitdem darf an den heiligen Städten eigentlich nichts mehr geändert werden. Das führt ja zum Teil zu sehr skurrilen Dingen wie der Leiter, die an einem Fenster der Grabeskirche unendlich lange stand und nicht weggeschafft werden durfte, weil keiner wusste, wer ist jetzt eigentlich für diese Leiter zuständig. Die hat möglicherweise tatsächlich schon seit 1852 da gestanden, weil da irgendjemand gerade die Fenster geputzt hat. Die anerkannten Religionsgemeinschaften haben zum Beispiel das Recht, religiöse Trauungen und Scheidungen durchzuführen. Das sind die Einzigen, die überhaupt das Recht haben, das hatte ich vorhin schon erwähnt, weil es zivilrechtlich keine Trauungen und auch keine Scheidungen gibt. Sie haben auch eine eigene kirchliche Gerichtsbarkeit. Voraussetzung ist allerdings, dass sie als Religionsgemeinschaft vom Staat Israel anerkannt sind. Das sind, wenn ich recht weiß, 18 religiöse Gemeinschaften, also keineswegs alle, die dort vor Ort sind. Sehr viel diskutiert wird nach wie vor in Israel die Frage, ob Juden missioniert werden dürfen oder ob man das per Gesetz zu verbieten hat. Auch das ist nochmal eine eigene Situation für die Christen. Also offiziell ist es zwar noch nicht verboten, aber es ist eigentlich nicht möglich, Judenmission zu betreiben, was vielleicht auch im Staat Israel gut so ist. Ich komme zu ein paar zusammenfassenden Bemerkungen. Das Heilige Land ist das Stammland der Christenheit. Christliche Präsenz ist daher meines Erachtens auch dringend erhaltenswert. Und ich finde es von daher sehr bedrückend zu sehen, dass in Palästina nur noch 1% und in Israel nur noch 2% Christen mit stark abnehmender Tendenz existieren. Ich glaube, die Christen dort vor Ort brauchen dringend unsere Unterstützung, damit sie nicht auch noch ihr Lebensumfeld aufgeben. Die Vielfalt des Christentums ermöglicht allerdings auch zahlreiche interkulturelle Kontakte. Ich finde es immer wieder beeindruckend zu sehen, welche Möglichkeiten man in Israel hat, mit anderen Religionen, mit anderen Konfessionen ins Gespräch zu kommen. Also ein Tag in Jerusalem, einmal die Via Dolorosa langgegangen und man hat eigentlich das ganze Panoptikum von religiösen Kulturen irgendwie kennengelernt. Daraus kann man unglaublich viel machen, wenn man es schafft, wie man es hier in Osnabrück durch eine interreligiöse Schule schafft, wenn man es schafft, wirklich miteinander ins Gespräch zu kommen. Und häufig ist das Problem, dass es eben Parallelkulturen gibt, die überhaupt nicht miteinander wissen, die gar nicht mal wissen, warum man Schabbat feiert oder was Bayram ist. Und wenn es so ist, also wenn es wirklich zu Parallelkulturen kommt, auch innerhalb des Christentums, dann eröffnen sich viele Konflikte. Interreligiös ist das Heilige Land, wie ich meine, ein enormes Lernfeld für Begegnung, aber eben auch ein potenzieller Konfliktherd. Und das würde ich nicht nur für das Heilige Land sagen, sondern eigentlich für den ganzen Nahen Osten. Also man hat dort unglaubliche Chancen, sich zu begegnen, sich kennenzulernen, sich schätzen zu lernen. Man kann aber auch sehr schnell das Gegenüber einfach ausgrenzen, häufig aus ganz anderen als religiösen Gründen, meistens ökonomische oder einfach persönliche, die dann zu religiösen Konflikten auch führen. Rechtlich ist das Christentum sowohl in Palästina als auch in Israel abgesichert. Und wenn man nochmal den Horizont in den Nahen Osten erweitert, würde ich auch sagen, das ist in vielen anderen Ländern so, also in Jordanien ganz extrem. In Syrien, muss man sagen, war für die Christen eigentlich das Beste, was es gab, das Assad-Regime. Das hat ihnen unglaublichen Schutz gewährt. Das verstehen wir vielleicht heute aus unserer politischen Wahrnehmung nicht unbedingt, aber da die Familie Assad selber eine religiöse Minderheit dargestellt hat oder darstellt, hat sie auch andere religiöse Minderheiten sehr stark geschützt. In Ägypten würde ich auch sagen, es gibt formell einen Schutz der Christen, wie der sich in der Praxis dann äußert. Darüber können wir nachher gerne noch weiter diskutieren. In Israel würde ich auch sagen, es gibt formell einen Schutz, eine sichere Situation und dennoch ist die Lage an vielen Stellen einfach schwierig. Unterstützung der Christen im Heiligen Land durch Solidaritätsbekundung und auch Besuche sind daher meines Erachtens unabdingbar. Fahren Sie nach Israel und besuchen Sie nicht nur jüdische Institutionen und auch nicht nur muslimische, sondern auch christliche. Wahrgenommen zu werden ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, auch ja, wenn man gerne in seiner Heimat bleiben will. Und Unterstützung natürlich auch. Soweit ein paar Gedanken. Ich habe jetzt nur vieles nur angerissen. Ich hoffe, dass ich trotzdem Ihnen auch ein paar Neuigkeiten mit auf den Weg gegeben habe. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.